Die Predigt ist Brot für mein Leben. Und ich möchte es gerne mit Ihnen teilen. Der Text steht in Epheser 4, Vers 15 und heißt: Wir sollen vielmehr die Wahrheit in Liebe festhaltend in allen Stücken hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Liebe Gemeinde, die Wahrheit in Liebe sagen, das ist für uns so etwas wie ein Ideal. Wir erleben Wahrheit und Liebe leicht als gegensätzliche Pole, als etwas sich gegenseitig Ausschließendes. Die Wahrheit sagen bedeutet für uns oft einen anderen verletzen, die Liebe verletzen. So erleben wir es. Liebe haben bedeutet gleichzeitig die Wahrheit nicht unbedingt sagen, sondern übersehen. Um der Liebe willen die Wahrheit nicht sagen, schonen. Lieb sein, gütig, freundlich sein, das Verletzende verbergen. In solcher Spannung fühlen wir uns nicht wohl. Es erleichtert uns darum, wenn uns der Weg zu dem Ideal gezeigt wird. Die Wahrheit in Liebe sagen. Natürlich gelingt uns das oft nicht. Das tut aber dem Ideal keinen Abbruch. Ideale sind ja auch nicht dazu da, gelebt zu werden, sondern erstrebt zu werden. Wenn aber Wahrheit und Liebe erstrebenswerte Ideale bleiben, statt gelebt zu werden, dann haben sie die fatale Neigung, uns ums Leben zu betrügen. Unser Streben nach unseren Idealen, unser Streben und Bemühen um Wahrheit und Liebe wirft den Schleier der Selbsttäuschung über uns. Und so kehren sich die Ideale ins Gegenteil. Das Streben nach Wahrheit führt uns zur Unwahrheit. Das Streben nach Liebe führt uns zur Lieblosigkeit. Denn Wahrheit bedeutet für uns, die Dinge so, sind so, wie ich sie sehe. Das ist die Wahrheit. Und Liebe bedeutet, wenn und weil ich es gut meine. Ich meine es gut, aus Liebe. Ich gebe Ihnen zu bedenken, dass Jesus aus Liebe zu seinem Volk gekreuzigt wurde. Aus Liebe von denen, die ihn gekreuzigt haben. Sie haben es gut gemeint mit dem Volk. Und es geschah in der Überzeugung, der Wahrheit damit wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Unsere Ideale sind als Ideale gefährlich. Sie entpuppen sich oft mehr als Wunschbilder, denn als erlösende Wirklichkeit. Gottes Wahrheit und Liebe aber sind nicht unerreichbare, erstrebenswerte, aber unerreichbare Ideale. Gottes Wahrheit und Liebe sind erlösende Wirklichkeiten. In die Welt gekommen, um sich uns mitzuteilen. um sich uns zu offenbaren. Indem das geschieht, werden sie unseren Idealen gefährlich. Entlarven sie, entthronen sie. Indem Wahrheit und Liebe als erlösende Wirklichkeiten in die Welt kommen, treten sie in Konkurrenz mit unserem Streben nach Wahrheit und nach Liebe und lösen damit in uns Angst und Hass und Ablehnung aus. Von unserem Streben nach Liebe bleibt in der Begegnung mit Gottes Liebe nicht viel übrig. Jesus hat unser Leben ergriffen. So sagen wir, so bezeugen wir, darum sind wir hier. Also uns hineingezogen in das, was er tut. Und das heißt hineingezogen in einen Konflikt. Aber nicht in den Konflikt zwischen Wahrheit und Liebe. Das ist unser Konflikt. Und die Folge unserer Ideale, dass wir Wahrheit und Liebe als Pole sehen und erleben. Er hat uns hineingezogen in den Konflikt zwischen seiner Wahrheit und unserem Streben nach Wahrheit. In den Konflikt zwischen der Wirklichkeit seiner Liebe und unserem Streben nach Liebe. Wie in einer Kampfsituation sind jetzt die Fronten nicht mehr klar. Wer klare Fronten will, müsste in die vorchristliche Zeit zurückgehen. Ob sie dort so klar waren, weiß ich auch nicht so genau. Aber seit Gott sich in dieser Welt engagiert hat, sind die Fronten nicht mehr klar. In jedem Kampf mischen sich die Gegner. Und so ist in uns vermischt, vermengt. So liegen Gottes Liebe in uns, mit unserem eigenen Streben nach Liebe im Kampf. Und sind vermengt. Und das geht nicht ohne Geschrei, ohne Schmerzen, ohne Verwundungen ab und auch nicht ohne Sterben. Es heißt aber nun in der Bibel nicht die Wahrheit in Liebe sagen, nicht das Messer in Watte verpackt schicken. Da kann er sich das Messer ja selber auspacken und schneiden, wenn er will. Sondern im Text heißt es, die Wahrheit in Liebe festhaltend hinanwachsen, in allen Stücken zu dem, der das Haupt ist, Christus. Und auf einmal wird dieser Konflikt Wahrheit, Liebe in einen ganz anderen Zusammenhang hineingestellt. Wollen wir uns den einen Augenblick anschauen? Die Bewegung wird in drei Schwerpunkten beschrieben. Das erste ist, Wahrheit und Liebe sind in einen Wachstumsprozess hinein verwoben. Hinanwachsen steht da. Erwachsen werden. Es ist der Text im Epheserbrief, in dem die Rede ist von dem vollkommenen Mann. Hören Sie bitte auch vollkommene Frau. Von dem Maß des Alters, in dem die Fülle Christi erreicht wird. Wachstum ist eine Folge des innewohnenden Lebens, das vorwärts drängt. Wachstum ist Ausdruck der göttlichen Lebenskraft in uns. Es heißt im Römerbrief an einer Stelle, der Geist Gottes treibt Gottes Kinder. Das heißt nicht mit der Peitsche, sondern der, wenn der Geist Gottes treibt, dann treibt das wie die Lebenskraft aus dem Boden im Frühling, treibt. Leben bricht hervor, heißt bei Gottes Geist treiben, wachsen, werden, reifen. Das bedeutet Veränderung, Umbruch, Aufbruch, Reifung am Leiden, am Widerstand. Der erste Schwerpunkt in dieser Bewegung von Wahrheit und Liebe ist also wachsen. Der zweite ist, es heißt, in allen Stücken. Wachsen in allen Stücken. Als ganzer Mensch. Andere Übersetzungen sagen hier, wachsen in jeder Hinsicht. Hören Sie gut, in jeder Hinsicht. Unser Problem in unserem Menschsein ist ja, dass wir mit einem intellektuellen Überbau erzogen werden und so viel anderes in dem heranwachsenden Menschen zurückbleibt. Wir wachsen eben nicht in allen Stücken. Es gibt einen religiösen Überbau, in dem man wachsen kann. Es gibt Frömmigkeitsformen, in denen man wachsen kann. Am Anfang kam man nur sporadisch zum Gottesdienst, jetzt kommt man regelmäßig zum Gottesdienst und zum Schluss kann man nicht genug Gottesdienst haben. Am Anfang hat man nur mit Widerstand gebetet, nachher betet man mit Freude und jetzt möchte man am liebsten immer beten. Es gibt religiösen Überbau. Da kann ich genug kriegen von der Religion. Es gibt, und andere Ebenen bleiben zurück, gibt diesen Wohltätigkeitsüberbau, diesen Aktionsüberbau im Leben, dass die Fähigkeit, etwas zu tun, zum Inhalt des Lebens wird, was leisten, was vollbringen, natürlich auch im Glauben. Aber andere Ebenen des Lebens bleiben zurück. Es gibt diesen missionarischen Eifer, alle Welt bekehren, glühen, brennen für Christus. Aber irgendwo bleibt das Menschsein auf der Strecke. Irgendwo bleiben in der Persönlichkeit wesentliche, grundlegende Züge völlig unentwickelt. Man bleibt ein Kind. Darum stelle ich Ihnen an dieser Stelle jetzt die Frage nach den unterentwickelten Gebieten Ihres Lebens. Es ist fast, als ob es eine Parallele zur Weltsituation gäbe. Sie hören und lesen viel von den Problemen der unterentwickelten Gebiete in der Welt, in anderen Teilen der Welt, im Gegensatz zu unseren hoch- oder vielleicht sogar überentwickelten hier. Ich glaube, es gibt eine Parallele dazu im Leben und im Schicksal des einzelnen Menschen. Sie wissen, wie bedrohlich in der ganzen Menschheit diese Spannung ist, wenn die einen Gebiete überentwickelt sind und die anderen dermaßen unterentwickelt. Es gibt eine bedrohliche Spannung in der Persönlichkeit. Aus dem gleichen Grund. Der ganze Mensch wird nur dann von der Erlösung ergriffen, wenn nicht nur seine Schwächen, sondern auch seine Stärken in den Wandlungsprozess des göttlichen Werdens hineingenommen werden. Wenn es gut geht, nehmen wir für unsere Schwächen Gottes Gnade in Anspruch. Aber Gott will den ganzen Menschen erlösen, in jeder Hinsicht, das heißt mit meinen Stärken. Und so machen wir mit unserer Stärke die im Erlösung begriffene Schwachheit unseres Lebens kaputt. Darum die Frage, welche unterentwickelten Gebiete habe ich in meinem Leben? Was lasse ich draußen aus dem Prozess der Erlösung in Jesus Christus? Meine Stärken? Die verdrängten Ebenen meines Lebens? Wenn Sie wissen wollen, so ohne gleich eine ganze Psychoanalyse durchzumachen, was Verdrängtes in Ihrem Leben ist und wo das in etwa zu suchen wäre, hat Jesus uns schon Hinweise gegeben. das, was uns am anderen so schrecklich stört, was wir an anderen so furchtbar verdammen, so überhaupt nicht verputzen können, wie wir sagen, deutet darauf hin, dass im eigenen etwas verdrängt ist, nicht angeschaut worden ist, drunten gehalten wird. In jeder Hinsicht heranwachsen, das würde bedeuten, dass unser Glaube an Jesus nicht sich auf die überentwickelten Gebiete beschränkt, sondern seine Absicht kundtun darf und sein Werk tun darf. In jeder Hinsicht, in der Ganzheit unserer Person. Die entscheidende Frage bei dieser Bewegung ist, wohin? Wie in jeder Bewegung. Und hier sagt Paulus ein großes Wort. Wachsen in jeder Hinsicht auf Christus hin, der unser Haupt ist. Wenn wir von Christus ergriffen sind, wie wir sagen, dann auch auf ihn hin. Sehen Sie, dieses berühmte, die Wahrheit in Liebe sagen, bedeutet ja oft nichts anderes, als den anderen Menschen liebevoll in meine eigenen Lebensbahnen drängen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Die Bedeutung unseres von Christus Ergriffenseins, die Bedeutung der Gemeinde, besteht nicht darin, halbwegs uniformierte Lebensformen zu entwickeln. Wobei wir noch ein bisschen tolerant sind mit dem Privatleben. Sondern auf Christus, unser Haupt, hinwachsen, bedeutet in die Weite dieses Lebens und dieser Welt hineinwachsen und darin einander Brüder und Schwestern sein. Sodass der Einzelne seine Entwicklung nehmen darf und Gottes Geist seine Heilung in ihm vollziehen darf und wir einander darin nahe sind. Dieses auf Christus, unser Haupt, hin wachsen, holt uns weg von der sektiererischen Enge. So ist ein Christ und so ist ein Christ und so ist ein Christ. Und führt uns in die Weite dessen, den wir verehren und anbeten als den Schöpfer des Lebens überhaupt, der Welt überhaupt, des Kosmos. Was heißt da die Wahrheit in Liebe festhaltend in dieser Bewegung sein? Wahrheit und Liebe sind in Jesus ganz. Er hat hier nicht die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Er ist die Liebe. Was er also ist, kann er uns nicht teilweise geben. Man kann sich von Jesus nicht ein Stückchen Wahrheit abholen und daran knabbern. Man kann sich auch nicht von Jesus ein Stückchen Liebe abholen, so wie eine Blume die Vase ins Wohnzimmer stellen und sich dann immer an dem bisschen Liebe freuen. Das kann man schon. Aber was in diesem Text steht, geht doch wesentlich weiter. Wenn Wahrheit und Liebe in der Bibel beschrieben werden, als verkörpert in Christus, wenn die Bibel nicht sagt, er hat alle Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit und er ist die Liebe, dann ist diese Wahrheit und Liebe nicht anders zu empfangen als im Geheimnis der Begegnung. Dann ist diese Wahrheit und Liebe nicht lehrbar im dogmatischen Sinne. Soweit wir sie lehren, bleibt sie intellektuell. Auch wenn sie von den Kanzeln gelehrt wird. Auch wenn es mit dem Lichtschreiber an die Wand geschieht. Auch wenn es mit Beispielen erläutert wird, sie bleibt Sache des Kopfes. Wenn Wahrheit und Liebe in der Person Jesu Christi verkörpert sind, dann sind sie nur aufnehmbar in einem Prozess, auf einem Weg, in der Begegnung, in der Offenbarung. Dieser Prozess Diese Offenbarung, diese Begegnung vollzieht sich im Konflikt. Im Konflikt zwischen unserem Streben, unseren Kräften, unserer Stärke, unseren Ärgernissen mit ihm. Was passiert? Im Erkennen der Wahrheit über mich drohe ich, das Bewusstsein der Liebe zu verlieren. Das ist menschliches Schicksal. Denn die Wahrheit erkennen heißt immer, sie über sich selbst erkennen. Und dieses anderen die Wahrheit in Liebe sagen wollen, funktioniert deswegen nicht, weil wir die Wahrheit nicht über uns selbst erkennen. Wahrheit heißt immer Wahrheit über mich. Es gibt keine Wahrheit unpersönlicher Natur im Sinne der Schrift. Aber wenn Gott Wahrheit über mich aufdeckt in der Begegnung mit ihm, ich erkenne, durch wen und wie auch immer, in dieser göttlichen Begegnung, wer ich bin und was in mir ist, dann drohe ich, das Bewusstsein der Liebe zu verlieren und mein Leben zu versinken in Hoffnungslosigkeit. Viele glaubende Menschen gehen so weit mit Christus. Sie lassen sich schockieren. Am Anfang ist das noch ein Kitzel, schockiert zu werden von Christus. Am Anfang ist es durchaus noch reizvoll, sich seine Sünden sagen zu lassen. Aber wenn das irgendwo in der Tiefe des Herzens Fuß fasst und zum Erkennen über sich selber wird, droht Verzweiflung. Und dann steigen viele aus der Gottesbegegnung aus. Sie retten sich in ein Christentum permanenter Selbstrechtfertigung. Von da an fangen sie an, aktiv zu werden für Christus und die Welt in Bewegung zu setzen. Nur eins nicht: ihr Leben. Warum? Sie haben Angst, das Geliebtsein zu verlieren. Und sie können sich nicht lösen von der Vorstellung, dass ihr Geliebtsein sich auf etwas anderes gründet, als auf ihr Selbstbewusstsein, auf ihr Tun, auf ihre Leistungen, was sie erbringen können fürs Leben, wenn schon im Innersten sie ahnungsweise spüren, was sie alles nicht sind, muss das ersetzt werden durch Tun. Und wenn es Bibellesen sei oder sonst etwas. Die andere Seite ist, dass wir im Bewusstsein des Geliebtwerdens das Bewusstsein des Erkennens verlieren. Ich habe Ihnen jahrelang die Liebe Gottes gepredigt, bewusst und mit voller Einseitigkeit, weil ich glaube, es gibt nichts Ganzheitlicheres als die Liebe Gottes. Und wenn man die Liebe Gottes einseitig predigt, führt das zur Ganzheitlichkeit. Das ist mein Glaube. Ich weiß aber, dass es im Hören der Liebe Gottes in uns Menschen zum Konflikt kommt. Mit unserem Streben nach Lieben und Geliebtwerden. Und in diesem Konflikt droht das Streben zu siegen über die Begegnung mit der Liebe. Und wo das geschieht, tritt das Erkennen zurück. Und die Liebe wird zum seelischen Zerfließen, zur seelischen Bestätigung und Selbstbestätigung, die um jeden Preis das Erkennen verhindern will. Die sich liebend bestätigt, bis zur Selbstaufopferung. Und Sie merken die Verwandtschaft von dem Ersten und dem Zweiten. Wie kommt das? Es kommt daher, dass, was immer Sie über Sündenfall denken, Menschsein bedeutet offensichtlich gespalten sein. Und darum spaltet sich alles, was an Ganzheit Gottes auf uns zukommt. Und darum spalten wir alles, was von anderen ganzheitlich auf uns zukommt. Wir können nicht anders, es sei denn, dass wir die Wahrheit in Liebe festhaltend hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Sehen Sie, wenn wir dieser Spaltung zum Opfer fallen, kann das bedeuten, ich weiß, dass ich vereinfache, dass man im Gläubigwerden, Lieben, das moderne Gläubigwerden ist ja die Liebe Gottes, dass in diesem liebend Gott und die Welt umarmenden Allgemeinen die Wahrheit verloren geht und darum kein Wachstum geschieht. Die Wahrheit über mich verloren geht und kein Wachstum geschieht. Ich wachse nur im Erkennen der Wahrheit über mich. Oder die andere Seite, dass die Leute rennen nach psychologischer Erkenntnis über sich selbst. Und je mehr sie davon kriegen, ihr Bewusstsein, geliebt zu sein und lieben zu können, schwindet. Im Erkennen ihrer selbst. Das liegt wiederum an dieser inneren scheinbar Zwang zu spalten. Der Idealismus unseres ganzen christlichen Lebens ist Spaltung zwischen Ideal und Wirklichkeit. Darin retten wir uns. Wenn die Ideale zerbrechen, gehen wir kaputt, weil wir es nicht wagen, mit der Wirklichkeit Gottes zu leben. Diese Predigt ist eine Einladung, es zu wagen. In unserem Text ist dieses festhaltend, in der deutschen Sprache ist es als Partizip ausgedrückt, eine Dauer, eine fortschreitende Bewegung, etwas in Bewegung Seiendes, so komisch das klingt. Lasst uns die Wahrheit in Liebe festhaltend wachsen, den Weg wagen in der Begegnung mit ihm. Lasst uns im Innersten uns dem anvertrauen, der Wahrheit und Liebe ist, sodass wir an ihm ganz werden. Dann müssen wir einander nicht mehr mühevoll das Messer in Watte packen, sondern unsere Begegnung miteinander ist Leben. Wir müssen einander nicht mehr dauernd die Wahrheit um die Ohren schlagen oder sie liebevoll verschweigen. Weil unser eigenes Leben in eine Bewegung hineingeraten ist, in der wir aufeinander verzweifelt angewiesen sind, in Christus. Denn dieses Hineinwachsen auf ihn, der das Haupt ist, die Bewegung der Glieder, und wir sind nicht allein, aber jeder geht einen unersetzbar persönlichen Weg. Die Gemeinde kann nichts ersetzen von diesem ganz persönlichen Wachstum zu Christus hin. Aber sie kann ermutigend einander begleiten aus der Freude des eigenen Erkennens und Erkanntwerdens bei Gott, aus der Freude des eigenen Geliebtwerdens und Liebens bei ihm, Christus, der das Haupt ist. Und es ist eine Erfahrung unbändiger Freude im Erkennen meiner selbst, der Wahrheit über mich, zu erfahren, Geliebter zu sein. Bei dem, der mich erkennt und von dem ich erkannt bin und der sich mir zu erkennen gibt als Liebender. Das ist die Versöhnung des Herzens. Das ist die Heilung des Selbst. Und es ist schön, dass dieses Wort in diesem Brief uns weder als Ideal vor Augen gehalten wird, das wir irgendwann einmal vielleicht erreichen, noch als ein Gesetz gepredigt wird, sondern als eine Bestimmung unseres Lebens, in die wir einstimmend den Weg miteinander gehen wollen. Amen.